leistet Widerstand gegen Krieg und Aufrüstung im Land. Sind wir auch verschieden, wir stehen hier für Frieden. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen Krieg und Aufrüstung im Land. Sind wir auch verschieden, wir stehen hier für Frieden. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen Krieg und Aufrüstung im Land. Sind wir auch verschieden, wir stehen hier für Frieden.
Widerstand leisten heißt Neues schaffen. Die Ethnologin Margaret Mead beschrieb im vergangenen Jahrhundert so etwas wie eine anthropologische Konstante. Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt jemals verändert wurde. Was Dekaden später, just im Jahr des Fukushima-Gau, Stefan Essel bekräftigte, als der Resistance-Kämpfer konstatierte, dass sich höchstens 10-20% der Menschen wirklich bewegen, um etwas Neues zustande zu bringen, und die anderen laufen dann eben mit.
Beide Denker haben keineswegs das wohl einflussreichste bürgerschaftliche Engagement der Bundesrepublik Deutschland beschrieben und es doch so treffend skizziert. Die außerparlamentarische Anti-Atom-Bewegung, der es mit ihrem konsequenten und kreativen Protest und Widerstand über mehr als ein halbes Jahrhundert gelungen ist, weite Teile der Gesellschaft hinter dem Slogan Atomkraft, nein, danke zu versammeln. Und die Atomlobby aus Regierenden, allen Parteien, Militärs, Industriellen und Medien zu zwingen, ihren Irrweg der Atomkraftnutzung aufzugeben. Der letzte deutsche Meiler wurde am 15. April 2023 runtergefahren. Das Aus.
Weise hat sich die Anti-Atom-Bewegung stets von allen Parteien ferngehalten. Bemerkenswert auch, dass die vielen Aktivistinnen höchst unterschiedlicher Herkunft Respekt für nahezu alle Protestformen aufbrachten, sich nie spalten ließen. Im gemeinsamen Kampf gegen das nukleare Monster, wie es Wladimir Slivjak nennt. Der russische Aktivist torpedierte Kriegsherr Putin so manchen Atomdeal und wurde 2021 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.
Auch Hamburgs Literaturfestival Lesen ohne Atomstrom, die erneuerbaren Lesetage, zählt sich zu dieser vielfältigen außerparlamentarischen Bewegung. Aktivistinnen und Autorinnen gründeten es 2011 gemeinsam. Inspiriert von der hanseatischen Lobby aus Atomkonzern Vattenfall, Landesregierung und dienstbaren lokalen Medienhäusern.
Eine Seilschaft, die ein millionenschweres Greenwashing-Spektakel an der Elbe etabliert hatte. Mit den Vattenfall-Lesetagen inszenierte sich der Atomkonzern als edler Kulturförderer, während er rund um die Hansestadt an 4 Meilern beteiligt war. Die leckten und brannten gelegentlich, weshalb man die weitere Nachbarschaft fürsorglich mit Jodtabletten eindeckte. Derweil ließ Hamburgs Bürgermeister, der später Bundeskanzler werden sollte, seine Lehrerinnen Vattenfall-Werbung in die Schulklassen der Stadt tragen und der NDR bejubelte als Medienpartner auf allen Kanälen die strahlenden Lesetage.
Dagegen treten seit 2011 hunderte Autorinnen und Künstlerinnen aus aller Welt in Hamburg auf. Nobel- und Grammy-Preisträgerinnen, Bestseller-Autorinnen, Bühnen- und Rockstars. Atomkonzern und Landesregierung nebst Medienpartner haben daraufhin ihr Greenwashing-Event aufgegeben.
In der eigenen Buchreihe von Hamburgs unabhängigem Literaturfestival der Lesen ohne Atomstrom Edition ist zum Atomausstieg eine Würdigung der Anti-Atom-Bewegung erschienen. Der Titel »Ziviler Ungehorsam schaltet Deutschlands Atomkraft aus«. Ein Dutzend Aktivistinnen aus allen Generationen und unterschiedlichen Teilen der Bewegung, von Bürgerinitiativen über Fachorganisationen bis zu militanten Aktivistinnen der Autonomen, blicken auf den langen Weg zur Abschaltung des letzten deutschen Atommeilers 2023 zurück. Es ist die Reflexion einer beeindruckenden Kultur des Widerstands, ganz im Sinne Stefan Essels, der wusste, Widerstand leisten heißt Neues schaffen. Für Wladimir Sliwiak schreibt die deutsche Anti-Atom-Bewegung Geschichte.
It's one of the greatest evils in the world, capable of dragging the planet into the abyss of wiping out humanity. Nuclear power, whether as a bomb or a reactor. The two are inextricably linked, and the worldwide network of unscrupulous lobbyists is prepared to play with the risk of apocalypse every day for profit and power.
Es ist eines der größten Übel der Welt, fähig, den Planeten in den Abgrund zu reißen, die Menschheit auszulöschen. Atomkraft. Ob als Bombe oder als Reaktor. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Und ein weltweit agierendes Netzwerk skrupelloser LobbyistInnen ist bereit, mit diesem Risiko der Apokalypse zu spielen. Tag für Tag. Für Profit und Macht. Doch wir, Millionen AktivistInnen rund um den Erdball, haben bewiesen, wir können ihnen Einhalt gebieten, Widerstand leisten. Gemeinsam. Denn keine Regierung, kein Konzern, kein Medium kann sich auf Dauer der Macht der Bevölkerung entziehen. Dass wir dann gewinnen, ist nur eine Frage der Zeit. Ich wurde in den frühen 1970er Jahren in der Sowjetunion geboren, wo es keine Diskussion über Atomkraft oder Atomwaffen gab. Das änderte sich 1986, als der Reaktor in Tschernobyl explodierte. Menschen wurden aktiv, selbst in der autokratischen Sowjetunion. Die Regierung konnte nicht verhindern, dass sie im ganzen Land auf die Straße ging. Wir wurden eine Massenbewegung. Nicht zuletzt die Anti-Atom-Proteste gaben den Anstoß für die emanzipatorischen Bewegungen, die schließlich zum Zerfall der Sowjetunion führten. Wir begannen schnell, auch durch die neuen Reisemöglichkeiten, uns mit AktivistInnen in anderen Ländern auszutauschen. Die verheerende Strahlung macht vor Ländergrenzen nicht Halt. Und wir auch nicht. Es sollte der Schlüssel für viele Erfolge sein, die wir alle gemeinsam in den kommenden Jahren feiern durften. Gegen die Atommafia. Unser Kampf gegen das nukleare Inferno ist eine Lebensentscheidung. Von mir und so unendlich vielen entschlossenen MitstreiterInnen. In Russland und überall auf der Welt, wo Aktivisten wie ich nach unserem Exodus heute Aufnahme gefunden haben. Solidarität ist eine Waffe. Das beste Beispiel dafür ist der Kampf gegen das, was in Gorleben einst geplant war. Deutschlands Nuklearzentrum. Heute unvorstellbar. Nach dem Kampf vieler mutiger Menschen über bald ein halbes Jahrhundert, um schließlich zu siegen. Ebenso die Abschaltung der deutschen Atommeiler. Das wurde nur möglich, weil es diese außerordentliche, außerparlamentarische Bewegung in Deutschland gab. Es ist das Engagement der vielen, deren Namen keiner kennt und die jede und jeder Einzelne doch so unverzichtbar wichtig für den Erfolg waren. So verfügen wir heute über einen großartigen Schatz. Erfahrung im Protest, im Widerstand. Wir haben das Wissen, wie es geht, das nukleare Monster zu besiegen.
Eine Jahrhundertherausforderung, der Kampf um die Bewohnbarkeit des Planeten.
Fortschrittsfeindlich, Maschinenstürmer, immer nur dagegen. Den Anti-Atom-AktivistInnen wird seit den Anfängen ihres Engagements gegen die Stromproduktion aus Kernspaltung Rückständigkeit und Blockade attestiert. Zu Unrecht. Denn die Anti-Atom-Bewegung ist mehr als ein halbes Jahrhundert untrennbar mit dem Eintreten für technische und gesellschaftliche Innovationen verbunden. Für die erneuerbaren Energien, für eine nachhaltige Wirtschaftsweise, für den Schutz von Klima und Ressourcen. Gerade auch im Anthropozän, diesem neuen Zeitalter, in dem die Effekte des menschlichen Handelns auf die globale Umwelt eskaliert sind. So Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen, der den Begriff für unsere Epoche geprägt hat.
Schon 1977 wurde in Gorleben, dem Dorf, das sich Politik und Atomindustrie als Deutschlands nukleares Entsorgungszentrum auserkoren hatten, der Aufruf »Gorleben soll leben« veröffentlicht. Und hier wurde der legendären, von der dänischen Aktivistin Anne Lund kurz zuvor entworfenen Anti-Atom-Sonne ein weiteres Logo an die Seite gestellt. Der Lebensbaum. Wiederaufforstung statt Wiederaufarbeitung, lautete die Parole. So gab es ihn bereits in den Anfängen der Bewegung, den positiven Gegenentwurf gegen den nuklearen Irrweg.
Die Richtung hatte schon der Club of Rome gewiesen, als er 1972 seine Untersuchung »Die Grenzen des Wachstums« vorgestellt hat. Es war die erste große kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen und Folgen einer Wirtschaftsweise, die geradezu besessen die Logik des fortwährenden Wachsenmüssens anbetet, ungeachtet der Folgen für die Umwelt. Die WissenschaftlerInnen sagten schon damals der Menschheit eine besorgniserregende Zukunft voraus, eine durch steigende industrielle Produktion verursachte beschleunigte Umweltzerstörung und die Erschöpfung der wichtigsten Rohstoffe, Erdöl, Erdgas.
Die Lobbyistinnen der Atomkraft vertreten seither diese Warnungen zu ihren Gunsten. Atomkraft sei nötig, um von fossiler Energie unabhängig zu werden, um das Klima zu retten. Das sagt sich leicht bei rund 1 Million Reingewinn am Tag, die ein Meiler für die BetreiberInnen einspielt, weil die Gesellschaft die immensen Kosten und Risiken zu tragen hat.
Die GegnerInnen der Atomkraft hingegen dachten schon immer über Alternativen nach. Energiegenossenschaften sollten in kleinen, überschaubaren Einheiten Strom und Wärme liefern. Mit Solarkollektoren, Wärmepumpen, Windrädern. Bauern und Bäuerinnen sollten auf biologischen Landbau umstellen. Sanfter Tourismus wurde früh propagiert.
Mehr als ein halbes Jahrhundert ist seither vergangen. Inzwischen arbeiten in Deutschland 300.000 Menschen in der erneuerbaren Industrie. Der Anteil von Sonne, Wasser und Wind an der deutschen Stromerzeugung beträgt mehr als die Hälfte. 1990 waren es gerade mal 4%. Es hat sich richtig was bewegt. Und ein wichtiger Motor dafür war die außerparlamentarische Anti-Atom-Bewegung.
Gemeinsam stark. Fürs Klima, gegens Atom.
Derweil haben viele Länder Angst vor den Katastrophen, mit denen sie der Klimawandel überfällt, fortlaufend weiter angeheizt vom hemmungslosen Turbokapitalismus. Einigen erschien die Klimapolitik der großen Industriestaaten mit ihren Weltklimagipfeln, erstmals 1992 in Rio, zunächst als Hoffnungsschimmer. Und die Vereinbarung von Paris, in der 2015 festgeschrieben wurde, man werde die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen, ließ den einen oder anderen etwas weniger pessimistisch in die Zukunft schauen. Aber das alles waren Veranstaltungen, an deren Beschlüsse sich allzu viele Staaten bis heute nicht halten. Auch Deutschland nicht.
Was eine globale Bewegung hat entstehen lassen, maßgeblich inspiriert von Schülerinnen und Schülern. Fridays for Future. Für die meisten der jungen KlimaaktivistInnen sind dabei die Kämpfe der Anti-Atom-Bewegung ein Kapitel aus dem Leben ihrer Eltern und Großeltern. Die Atomkraft aber ist auch für die Protestgeneration des 21. Jahrhunderts keine zukunftsweisende Technologie. Mehr noch, Aktivistin Carola Rakete schreibt im »Lesen ohne Atomstrom«-Buch, in den Protestformen der Klimagerechtigkeitsbewegung zeigt sich das politische Erbe der Anti-Atom-Bewegung.
Der Blick in den Abgrund von einer Zeitreise ins nukleare Inferno.
Irritiert bremste der Chauffeur seinen Wagen ab. Am Straßenrand stand eine Warntafel mit der bedrohlichen Aufschrift: Die nächsten 30 Kilometer mit höchster Geschwindigkeit fahren. Anhalten streng verboten. Achtung, Strahlung. Der Fahrer hielt sich an die Anweisung, trat das Gaspedal durch und erzählte später:
Auf den ersten Blick war alles in Ordnung. Es gab Bäume und Gras, Aber es war ein leeres Land, wie der Mond. Es gab keine Dörfer, keine Städte, nur die Schornsteine von zerstörten Häusern standen noch. Es gab keine bebauten Felder oder Weiden, keine Viehherden und keine Menschen. Nichts.
Im Fond der Limousine saß Professor Lev Turnerman, damals Leiter des Instituts für Nuklearbiologie in Moskau, später tätig am Weizmann-Institut bei Tel Aviv. Der Atomexperte wusste seinerzeit, 1961, worauf der Anblick dieser trostlosen Landschaft zurückzuführen war. Mit seinem Fahrer befand er sich etwa 70 Kilometer nordwestlich der sowjetischen Industriestadt Tscheljabinsk, einer verseuchten Zone nahe dem Nuklearkomplex Majak. Hier wurde seit langem waffenfähiges Plutonium aus Brennstäben von Atomkraftwerken gewonnen für die Bombe. Die hochradioaktiven flüssigen Abfälle, die bei der Sprengkörperproduktion anfielen, wurden zur Kühlung in Tanks gelagert.
Eines Tages erlaubte sich die Kühlleitung an einem der Tanks ein Leck. Der Funke des Kontrollgeräts genügte, um eine Explosion auszulösen. Die Mülldeponie der Atomfabrik flog in die Luft. Die Stichflamme soll noch in hunderten Kilometern Entfernung sichtbar gewesen sein. 270.000 Menschen wurden erhöhten Strahlendosen ausgesetzt. Viele mussten ihre Umsiedlung in Kauf nehmen. Verlässliche Angaben über Krankheitsfolgen und Todesfälle gab es nie. Und auch alles andere blieb geheim.
Auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse wird dieser GAU als drittschwerster Atomunfall der Geschichte geführt, nach den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima. Trotzdem hantieren in der Atomfabrik Majak, zu Deutsch Leuchtturm, bis heute die russischen StörfallingenieurInnen unverdrossen mit dem zentralen Element der Kernspalterei: Uran.
Die Droge der Mächtigen oder der Stoff, aus dem die Albträume sind.
Uran ist das einzige natürlich vorkommende Nuklid, mit dem eine Kettenreaktion von Kernspaltungen möglich ist. Es ist einer der begehrtesten Bodenschätze. Die Uranerzvorkommen liegen überwiegend in Australien, Kasachstan, in Afrika, Russland und den USA. Hier oft auf dem Gebiet indigener Völker. Die haben davon nichts. Außer Dreck und Gesundheitsschäden durch hochgiftigen Schlamm und Staub, der entsteht, wenn das Uran aus dem Boden gelöst wird.
Die USA beschafften das Material für ihre ersten Atombomben aus dem Lebensraum der amerikanischen Indigenen am Colorado-Plateau, auch aus der Demokratischen Republik Kongo und aus Kanada. Frankreichs Staatskonzern Areva schürft sein Uran seit den 50er Jahren in Niger, einem der ärmsten Länder der Erde. Die Sowjetunion überwand den Mangel an eigenen Uranvorkommen ab 1945 durch Verträge mit den Ostblockstaaten wie Bulgarien und der Tschechoslowakei. Zudem entsandte man seinerzeit 30 PhysikerInnen auf Spezialmissionen, um radioaktive Stoffe aufzuspüren. Im mecklenburgischen Neustadt Glewe fanden sie tatsächlich etwa 100 Tonnen Uranoxid, Altbestände der deutschen Wehrmacht. Damit fütterte man den ersten russischen Forschungsreaktor. Wenig später wurde das Erzgebirge Moskaus Großlieferant. Die Wismut AG mit bis zu 200.000 Beschäftigten entstand. Die westdeutschen Atomkonzerne haben bis zuletzt den Brennstoff für ihre Meiler aus aller Welt bezogen, waren an einzelnen Minen auch selbst beteiligt, wie an der weltgrößten Anlage in Namibia.
Die Abhängigkeit von Uranlieferungen würde umgehend wieder bestehen, wenn die altersschwachen deutschen Reaktoren als vermeintliche Klimaretter nochmals angefahren werden. Die weltweite Uranförderung deckt schon seit 3 Jahrzehnten nicht mehr den Bedarf der rund 400 Atomkraftwerke des Planeten. Jedes Jahr fehlen an die 20.000 Tonnen Uran. Die Lücke wird bislang durch zivile und militärische Reserven ausgeglichen. Doch auch diese Vorräte gehen zur Neige. Die Verknappung lässt den Preis unablässig steigen.
Eine komplexe Bearbeitung macht aus Uran Brennelemente, den Treibstoff von Atommeilern. In deren Betrieb entsteht später unvermeidlich das gefürchtete wie begehrte Plutonium, was es für die Bombe braucht. Um das Plutonium aus den abgebrannten Brennelementen zu extrahieren, wurden eigene Fabriken errichtet, sogenannte Wiederaufarbeitungsanlagen. Denn das Nebenprodukt der Stromerzeugung ist der eigentliche Wertstoff für das Militär.
Das steht hinter jedem sogenannten zivilen Atomkraftwerk. Die Reaktoren sind stets der Anfang des Bombenbaus. Sie stellen alles bereit, was es für den Big Bang braucht. Atommeiler sind im Grunde dasselbe wie Bomben. In ihnen erfolgt der gleiche physikalische Kernspaltungsprozess wie in der Bombe. Nur werden die Kettenreaktionen beim Reaktorbetrieb kontrolliert. Meistens jedenfalls.
Ein gespaltener Kern provoziert genau eine weitere Spaltung, so dass kontinuierlich Energie entsteht und erst in Wärme, dann in Strom umgewandelt werden kann. In der Bombe hingegen provoziert eine Kernspaltung zwei weitere, die zwei dann vier, die vier acht und so fort. Diese Kettenreaktion wächst exponentiell und lässt im Bruchteil einer Sekunde eine riesige Energiemenge entstehen, die durch nichts mehr aufzuhaltende Explosion.
Rausgefunden hatte das ein Team tausender ForscherInnen um Robert Oppenheimer im Auftrag des US-Militärs während des Zweiten Weltkriegs. Ihre Atombomben zündeten die USA erstmals 1945 in Hiroshima und Nagasaki mit Millionen Opfern.
Die Zäsur für die Zivilisation oder der Geist ist aus der Flasche.
Was die AtomwissenschaftlerInnen und die mit ihnen verbündeten oder verfeindeten AuftraggeberInnen angerichtet, ihren Kindern und Kindeskindern bis in alle Ewigkeit hinterlassen haben, ist zivilisatorisch bislang unerreicht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Planeten verfügt die Menschheit über die Mittel für ihren kollektiven Selbstmord.
Nach dem Abwurf der Bomben auf Hiroshima und Nagasaki war die Stromerzeugung mittels Atomkraft zunächst kaum zu vermitteln. Zu schwer wogen nach diesen Massakern die Traumata der Menschen weltweit. Jedenfalls eine Zeit lang. Doch dann lockte das wirtschaftliche und machtpolitische Potenzial der Kernspalterei. Und die Regierenden der Supermächte setzten sich persönlich an die Spitze des bis heute ungebrochenen Nuklearmarketings. Die Sowjetunion, die 1949 ihre erste Atombombe in Kasachstan hatte detonieren lassen, nahm getreu der Forderung Lenins »Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung« im Juni 1954 weltweit den ersten Nuklearmeiler in Betrieb, der elektrische Energie ins Stromnetz einspeiste.
1958 ging dann auch in den USA ein Atomkraftwerk zur Stromproduktion in Betrieb. Als Teil seines Programms mit dem Titel Atoms for Peace weihte Präsident Eisenhower, auch Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, den Meiler ein. Und während er vor den Vereinten Nationen erklärte, die Atomkraft sei ein Segen für die Menschheit, die alle Energieprobleme löse, hatten die USA bereits die Wasserstoffbombe konstruiert.
Sie hat die Wucht von 1000 Hiroshima-Bomben. Erstmals wurde sie auf dem Bikini-Atoll gezündet. Die InselbewohnerInnen waren anschließend verstrahlt, der Boden radioaktiv verseucht. 2010 erfuhr das Atoll dann eine absurde Würdigung als UNESCO-Welterbe.
Schreiten Seit an Seit, wie Deutschland vereint ins nukleare Utopia strebt.
Auch Bundeskanzler Konrad Adenauer wollte stets die Atombombe. Als am 23. Oktober 1958 bei der Gesellschaft für Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schifffahrt in Geesthacht bei Hamburg die atomare Kettenreaktion in Gang gesetzt wurde, geschah dies unter Leitung jener PhysikerInnen, die zuvor bereits für Hitler an der Atombombe getüftelt hatten. Der Kanzler hatte konkrete Pläne, wollte die Bundeswehr mit Atomsprengköpfen ausrüsten und Abschussbasen für atomare Kurzstreckenraketen errichten.
Seither bemühen sich alle Regierungschefs der Bundesrepublik und ihr Gefolge, der Wählerschaft die Notwendigkeit von vermeintlich zivilen Atommeilern, Urananreicherungs- und Wiederaufarbeitungsanlagen schmackhaft zu machen. Man versprach Licht und Wärme satt im heimischen Wohnzimmer. Die SPD gab gleich das volle Rundum-Sorglos-Paket. Sie schrieb in ihr Parteiprogramm: Der Mensch kann im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen. Das eigentliche Ziel, die Bombe, wurde öffentlich kaum thematisiert.
Sogar ein eigenes Atomministerium wurde geschaffen. Sein erster Chef, Franz Josef Strauß, formulierte als Ziel die deutsche Brennstoffautarkie. Kurz darauf, Herr Strauß war mittlerweile zum Verteidigungsminister avanciert, unterzeichnete er mit seinen italienischen und französischen Amtskollegen ein Abkommen über die Herstellung von Atomwaffen. Damit unterlief das frisch wieder militarisierte Westdeutschland völkerrechtlich bindende Verträge, die ihm eine Atomwaffenproduktion untersagten.
Der strahlende Enthusiasmus wütete grenz- und systemübergreifend. Die DDR, immer bemüht, auf Weltniveau in Erscheinung zu treten, hatte energiepolitisch ebenfalls Großes vor. So wie das Zeitalter der Dampfkraft dem Kapitalismus gehörte, so gehört das Atomzeitalter dem Sozialismus, weiß das Buch »Die Kernenergiepolitik in der DDR«, das den Untertitel trägt »Die Geschichte uneingelöster Fortschrittshoffnungen«.
Was es trifft, weltweit. Seinerzeit aber wollte man hüben wie drüben daran glauben, die unendlich verfügbare Energie könne künftig den Strombedarf vollklimatisierter Städte in lebensfeindlichen Eis- und Sandwüsten decken. Und atomar angetriebene Flugzeuge, Schiffe und Züge seien die Transportmittel der Zukunft.
Bis in die 1960er Jahre verliefen die Entwicklungen der Atomtechnologie beidseits der Elbe nahezu im Gleichschritt. Zwar waren eigenständige kerntechnische Forschungen den beiden deutschen Staaten von den Alliierten untersagt. Dessen ungeachtet aber startete 1957 der erste westdeutsche Forschungsreaktor in Garching bei München. Zeitgleich wurde die Atomforschung in Rossendorf nahe Dresden begonnen. Das erste Westatomkraftwerk ging im bayerisch-hessischen Kahl 1962 ans Netz. Der erste Ostmeiler in Rheinsberg lieferte ab 1966 Strom.
Vom Geschenk der Natur oder wenn Wüsten fruchtbar werden.
Finanziell entpuppte sich die Atomtechnik für beide deutsche Staaten gleichermaßen als Fass ohne Boden. Die Kosten für die Reaktorbauten potenzierten sich regelmäßig. Veranschlagte die DDR 1973 für einen Reaktorblock noch 800 Millionen DDR-Mark, waren es einige Jahre später schon fünfmal so viel. Dessen ungeachtet offerierten Intellektuelle unverdrossen gewichtige Unterstützung für die hochfliegenden Atompläne. Philosoph Ernst Bloch schwärmt in seinem Werk »Das Prinzip Hoffnung«:
»Wie die Kettenreaktion auf der Sonne uns Wärme, Licht und Leben bringen«, so schafft die Atomenergie aus Wüste Fruchtland, aus Eis Frühling. Einige hundert Pfund Uranium und Thorium würden reichen, die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und Nordamerika, Grönland und die Antarktis zur Riviera zu verwandeln.
Und die Euphorie trieb weitere stilistische Blüten. Leo Brandt, so etwas wie technologiepolitischer Vordenker der SPD, bezeichnete die Atomkraft als eines der kostbarsten Geschenke, das die Natur für den Menschen bereithält. Der Sozialdemokrat wollte damit gar Urwälder kultivieren. Kein Wunder, dass auch eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes die neue Energie als Geschenk des Himmels bejubelte, das im richtigen Moment zu Hilfe kommt.
Auch der spätere Kanzler Helmut Schmidt propagierte die atomare Option schon früh als Allheilmittel, nicht zuletzt gegen den Klimawandel. Industrie und Gewerkschaften formierten sich zu einer mächtigen Lobby fürs Kernspalten unter der Parole Atomstrom oder Stempeln gehen. Auch die Linken wollten nicht zurückstecken. Physikalische Gesetzmäßigkeiten konsequent ignorierend, beschränkten sich ihre Vorbehalte gegen die Kernspaltung zumeist auf Atomwaffen.
Der Physiker Wolf Häfele prognostizierte wie im Rausch: Bis 2030 decken 5000 Atomkraftwerke den Weltenergiebedarf, assistiert von 50 Brennelementefabriken, 50 Wiederaufbereitungsanlagen, 50 Endlagern. Und jährlich würden 100 Reaktoren hinzugebaut. Alles nachhaltig, versteht sich.
Wofür Häfele noch 50 Endlager haben wollte, erschloss sich hingegen seinem Kollegen Karl Friedrich von Weizsäcker so gar nicht. 1969 wusste der, dass der ganze Atomabfall des Jahres 2000 in einen Kasten passen werde. Ab damit ins Bergwerk, Problem gelöst, so Weizsäcker.
Dabei hatte sogar die Strombranche ernste Zweifel. Man könne nicht ausschließen, dass der Atomstrom viermal so teuer wie der konventionelle Strom sein werde. Und mehr noch, Heinrich Schöller, Vorstandsmitglied des Energiemultis RWE, warnte ausdrücklich vor den Kosten für die Beseitigung des Atommülls, die er, ganz anders als der euphorisierte Forscher von Weizsäcker, so hoch taxierte wie die Stromerzeugung selbst. In den 50er und frühen 60er Jahren fürchtete die Energiewirtschaft selbst ganz offen auch die Gefahren, die vom Betrieb eines Atommeilers ausgehen.
Kein Strom ohne Bombe, die Mär von der zivilen Nutzung der Atomkraft.
Außerparlamentarisch agierten zunehmend Anti-Atom- und FriedensaktivistInnen gemeinsam. Im Kalten Krieg füllten viele tausend Atomsprengkörper die Arsenale beidseits des Eisernen Vorhangs. US-Präsident Kennedy erhob bei seiner Amtseinführung 1961 das Gleichgewicht des Schreckens zur Staatsdoktrin. Als zu Beginn der 80er Jahre das westliche Militärbündnis NATO auch in Deutschland atomare Mittelstreckenraketen stationieren wollte, mobilisierten Friedens- und Anti-Atom-Bewegung hunderttausende DemonstrantInnen.
Der Protest gegen die Aufrüstung war immer auch Widerstand gegen die für den Bombenbau so nötigen Atomkraftwerke und Wiederaufarbeitungsanlagen. Beide Aspekte der Kernspaltung vereinte von Anbeginn die Organisation der Ärztinnen zur Verhütung des Atomkriegs IPPNW, die 1985 den Friedensnobelpreis erhielt. Die International Physicians for the Prevention of Nuclear War wurde Teil der außerparlamentarischen Anti-Atom- und Friedensbewegung und symbolisierte, dass die zivile Nutzung der Atomkraft untrennbar mit der militärischen verbunden war.
Da der Weg zum Stoff für die Bombe nur über die Stromproduktion führt, wird auch nachvollziehbar, warum PolitikerInnen jeder Couleur den Bau von Atommeilern in Deutschland allzeit so energisch vorantrieben. Es ging ihnen darum, die für die Bombe nötige Infrastruktur im Land zu installieren. Lückenlos den Brennstoffkreislauf, Forschung und Entwicklung, Lieferketten. Die Schlachten an den Atommeilern in den 70er und 80er Jahren und um die Endlagerstandorte in den 90er Jahren waren so auch immer Kämpfe gegen die Bombe, gegen die militärische Nutzung der Atomkraft.
Der ehemalige SPD-Bundesforschungsminister Volker Hauff bestätigte das herzerfrischend offen. Wer bei der zivilen Nutzung der Atomkraft den Brennstoffkreislauf beherrscht, hat damit auch die Fähigkeit, die Bombe zu bauen. Es gibt in diesem Fall keine technische Trennung zwischen beiden Arten der Nutzung dieser Energien. Das Offenhalten der militärischen Option sei in Deutschland, so der Ex-Minister, durch die zivile Nutzung der Atomkraft ermöglicht worden.
Und Hauff wird von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch heute bestätigt, der immer mehr Atommeiler in Frankreich bauen will und es begrüßt, dass die EU inzwischen Atomtechnik als nachhaltig zertifiziert, Investitionen in Nuklearvorhaben fördert. Ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische Nutzung der Technologie. Und ohne die militärische Nutzung gibt es auch keine zivile Atomenergie, so Monsieur le Président. Voilà, die Absichten sind eindeutig und waren es immer.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Ausmaß des Kernreaktorunfalls im amerikanischen Harrisburg ist offenbar folgenschwerer als zunächst angenommen. Der Gouverneur des Bundesstaates Pennsylvania, in dem das Werk Three Mile Island liegt, empfahl am Abend, dass alle schwangeren Frauen und die noch nicht schulpflichtigen Kinder in einem Umkreis von 8 Kilometer aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Japan droht der Super-GAU. Auch heute gab es im Atomkraftwerk Fukushima 1 wieder Explosionen. An mehreren Stellen des Landes wurde erhöhte Radioaktivität gemessen.
Fukushima 2011, Tschernobyl 1986, Harrisburg 1979. 3 Ortsnamen, 3 Jahreszahlen, die die Unbeherrschbarkeit der Nukleartechnologie bedrückend nachweisen. Doch die Störfallliste ist weitaus umfangreicher. 1957, also im gleichen Jahr, in dem in der sowjetischen Bombenschmiede Mayak der Atommüll explodiert war, brannte es auch im britischen Windscale. In der dortigen Anlage zur sogenannten Wiederaufarbeitung von Strahlenabfall. Um skeptische Nachfragen zu vermeiden, wurde die Anlage in Sellafield umbenannt, wo Deutschland heute noch seinen Atommüll verpacken lässt. Umbenennen, vertuschen, verschweigen. Es ist das kleine Einmaleins der Atomindustrie, wenn ihre Technik aus dem Ruder läuft.
Von fragilen Rechenkünsten oder wenn der GAU der Mathematik nicht gehorchen will.
Ob zuletzt in Fukushima oder vor bald 70 Jahren in Mayak, immer geht es um das Restrisiko, das der Menschheit den Rest geben kann. Zur Berechnung desselben gab und gibt es Studien. Nuklearexpertinnen versuchen seit Beginn der heiklen Spalterei von Kernen zu prognostizieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese aus dem Ruder läuft, es zum sogenannten Störfall kommt. Die Methodik ist durch die GAUs in Russland, den USA und Japan allerdings komplett desavouiert. Versprachen die Erhebungen doch, dass ein Schaden am Reaktorkern eines Meilers nur alle 200.000 Jahre zu erwarten sei. Mit der Schlussfolgerung, bei weltweit mehr als 400 Reaktoren könnte es auf dem Planeten höchstens alle paar hundert Jahre einen GAU geben.
Berühmt für derlei Rechenspiele ist vor allem der Rasmussen-Report, im Original The Reactor Safety Study. Eine Kommission unter Leitung des Physikers Norman Rasmussen hatte 1975 zusätzlich noch versucht abzuschätzen, welche radiologischen Folgen ein vermeintlich sehr unwahrscheinlicher Unfall in einem Reaktor haben könnte. Zum Vergleich dienten andere Risiken wie Tod im Straßenverkehr, durch Blitzschlag oder Ertrinken. Nach einem GAU, so Rasmussen, gäbe es auch 24 Stunden später nur ein ganz geringes Sterberisiko für einen einzelnen Menschen. Und zwar von weniger als 1 zu 5 Milliarden. Autofahren und Schwimmen ist deutlich gefährlicher.
RisikoforscherInnen der Universitäten Sussex und Zürich brachten die Trickserei wissenschaftlich dezent auf den Punkt. Es hat sich gezeigt, dass den Analysen häufig unrealistische Annahmen zugrunde lagen. Das kann man wohl sagen.
Obwohl sich immer wieder herausgestellt hat, dass die Wirklichkeit sich nicht an die Vorgaben der AtomstatistikerInnen hält, benutzt die Atomindustrie den Rasmussen-Report ohne Skrupel als Argument für die Atomkraftnutzung. Auch nachdem es im US-Meiler Three Mile Island in Harrisburg 1979 zum größten anzunehmenden Unfall kam. Nicht mal 4 Jahre nach Rasmussens 200.000-Jahre-Prognose.
Thank you.
Keine 7 Jahre nach Harrisburg havarierte in Europa der Meiler von Tschernobyl. Die Kraftwerksruine ist heute in einen Sarkophag eingeschlossen, mit Milliardenaufwand, beigesteuert vor allem von der EU. Wobei jetzt schon klar ist, dass die neue gigantische Schutzhülle aus Stahl nur 100 Jahre halten wird. Schätzungen gehen davon aus, dass in Russland etwa 600.000 Menschen einer starken Strahlenbelastung ausgesetzt waren. Die Weltgesundheitsorganisation hat unter den Bergungsmannschaften 7.000 Tote ausgemacht. Weitere 125.000 HelferInnen seien strahlenbedingt schwer erkrankt. 375.000 Menschen mussten umgesiedelt werden.
Am 24. November 1989 geriet in Mecklenburg-Vorpommern ein simulierter Störfall außer Kontrolle. Deutschland war gerade im Begriff, sich freudetrunken zu vereinen, als im volkseigenen Kombinat Kernkraftwerke Bruno Leuschner in Lubmin die automatische Schnellabschaltung versagte. Infolgedessen kam es zu einer gefährlichen Überhitzung mehrerer Brennelemente. Eine Kernschmelze drohte. Gerade noch rechtzeitig erfolgte die manuelle Abschaltung. Aber nach dem GAU in Tschernobyl hatte man in Lubmin ohnehin konsequent vorgesorgt und einen Atomschutzbunker gebaut. 30 bis 60 Menschen hätten in ihm Platz finden können.
Den nächsten GAU konnte die Welt dann schon in Echtzeit mitverfolgen. Am 11. März 2011 löste ein Erdbeben vor Japan eine gewaltige Flutwelle aus, die auch den Atomkomplex von Fukushima Daiichi flutete. In den Reaktorblöcken 1 bis 3 kam es zu Schnellabschaltungen. Die Stromversorgung des Kraftwerkkomplexes fiel aus, Notstromaggregate starteten. Aber die reguläre Kühlung aller Reaktoren sowie die der Abklingbecken und der Notstromgeneratoren versagte. Der Druck in den Meilern stieg, bis sie explodierten.
Mehr als 100.000 EinwohnerInnen mussten das Gebiet verlassen. Die radioaktive Wolke trieb hauptsächlich über den Pazifik. Bei einer Änderung der Windrichtung hätte sie Tokio erreicht. Japans damaliger Regierungschef Naoto Kan hat in Hamburg beim Festival Lesen ohne Atomstrom berichtet, wie er kurz davor gewesen war, die Evakuierung der Hauptstadt und ihrer Umgebung anzuordnen, wohl wissend, dass der Großraum Tokio mit 50 Millionen Menschen schlicht nicht evakuierbar ist. Das Narrativ, im Westen seien Reaktoren sicher, war explosionsartig widerlegt.
Eine Bewegung für die Geschichtsbücher und für die Zukunft.
Deutschlands Regierende haben sich, nach dem Fukushima-GAU, entschlossen, perspektivisch auf den Strom aus Kernspaltung zu verzichten. Die Atommeiler, einst Kathedralen des Erfindungsreichtums und Fortschritts, sind heute Mahnmale der Vergänglichkeit, menschlicher Holzwege. Nach mehr als einem halben Jahrhundert ist das Atomzeitalter hierzulande weitgehend beendet. Stattdessen ist das erneuerbaren Zeitalter angebrochen.
Es ist so an der Zeit, die Geschichte derer zu erzählen, die sich, stets wohlbegründet, dem vermeintlichen Fortschritt in den Weg gestellt haben, die Widerstand leisteten gegen die Allmacht der TechnologInnen und die Heilsversprechen ihrer zahllosen LobbyistInnen und PropagandistInnen in Ministerien und Ämtern, Parteien, Verbänden, Gewerkschaften und Medien. Es sind AktivistInnen, die die Versprechungen von Politik und Wirtschaft, das Marketing der Atomindustrie als Lügen entlarvten und dafür jahrelang massiver staatlicher Repression ausgesetzt waren.
Die Aktivistinnen wehrten sich auf der Straße, unter Schiene, in Gerichtssälen, zu Wasser, in Baumkronen und auf Fabrikschornsteinen. Mit Kreativität, Vielfalt, Beharrlichkeit und sehr viel Mut. Der Atomausstieg war Handarbeit von Hunderttausenden, Millionen, die riefen, schrieben, sangen und demonstrierten. Atomkraft, nein danke. Es ist eine historische Bewegung. Außerhalb der Parlamente, tief verwurzelt in der Gesellschaft.
Der Einstieg, sich zu engagieren, hatte die unterschiedlichsten Gründe. Exemplarisch ist die Geschichte von Lesen ohne Atomstromautor Wolfgang Ehmke, der schließlich zu einem der maßgeblichen Köpfe der deutschen Anti-Atom-Bewegung wurde. Bis heute ist er Sprecher der Bürgerinitiative gegen das erfolgreich verhinderte Atommülllager in Gorleben. Der pensionierte Studienrat erinnert sich.
Die Szene war gespenstisch und wirkt nach. Bis heute. Ein Bauplatz sollte besetzt werden. Am 30. Oktober 1976 sitze ich im Bus nach Brockdorf. Freundinnen haben mich überredet, mitzufahren. Da soll ein Atomkraftwerk errichtet werden. Ich sage, keine Ahnung. Sie sagen, schau dir das wenigstens mal an. Der Bus war vom Kommunistischen Bund Westdeutschlands, dem KBW, gechartert. Für einige aus meinem Freundeskreis war diese K-Gruppe politische Heimat geworden und der KBW hatte gerade die Volkskämpfe entdeckt. Entdeckt habe ich an dem Tag was ganz anderes. Die ungeheure Härte des Staates. Knüppel- und Wasserwerfereinsätze, Tränengas. Und dann der Gipfel. Berittene Polizei hielt gezielt zu auf einen Pastor im Talar, rempelte ihn. Er fiel zu Boden, während er noch beschwichtigend auf der von Gräben zerfurchten Wiese die Arme in die Luft hob.
Dieses Bild ließ Ehmke nicht mehr los. Und er begann zu lesen, wie viele andere. Die 66 Erwiderungen. Das Buch war die Antwort auf eine Werbeschrift der Hamburgischen Elektrizitätswerke, die 200.000-fach kostenlos verbreitet wurde, vornehmlich dort, wo ein Atomkraftwerk in Planung war. Eine Gruppe von WissenschaftlerInnen hatte sich die 66 Fragen und Antworten der LobbyistInnen angeguckt und das Gegenbuch verfasst. Ehmke las, und dann drängte es ihn in eine der Initiativen, die samstags seinerzeit Land auf Land ab ihre Infostände in belebten Einkaufsstraßen aufbauten.
Eine von ihnen war die Biologin Eva Stegen, die heute für den Ökostromanbieter Elektrizitätswerke Schönau arbeitet. Der ist aus der außerparlamentarischen Bewegung im Schwarzwald entstanden. Ende der 80er Jahre erregte Stegen Aufsehen im Ruhrgebiet.
Anti-Atom, mitten im Kohlenpott, in Duisburg. Ein wackerer SPD-Kommunalpolitiker ließ sich damals von der Gesellschaft für Nuklearservice mit Arbeitsplatz- und Steuergeldverheißungen ködern, so dass eine alte Thyssenhalle zur Atommüllkonditionierungsanlage wurde. Wir könnten doch die großen gelben Fässer mit dem Radioaktivzeichen auf Autos schnallen, als Hingucker. So war die Idee. Mein Freund ließ mich sein R4 dekorieren, den wir genau da parkten, wo ständig die Atomschrottlaster vorbeikamen. Bis ich eines Tages informiert wurde, da steht Polizei an eurem Auto, mit Messgerät. Als ich näher trat, sagte einer, hier, ich hab sie, die ist das mit dem R4 und mit dem Fass. Ich erkenne den Mann wieder. Das ist der freundliche Herr von der Gewerbeaufsicht, der mir tags zuvor die Vorzüge der Filter erläutert hatte, die erstklassig gegen mögliche Strahlengefahren schützen. Der Behördenmann rezitierte jetzt Passagen aus der Strahlenschutzverordnung, die angeblich verbieten, eine Fassdeko aufs Auto zu schnallen. Am Folgetag kündete ein stattlicher Artikel von unserem Atommüllauto. Und auf der nächsten Demo war richtig was los. Es war ein gelungener Coup. Und eine Form der ganz persönlichen Selbstermächtigung. dass wir ihn eben nicht alles durchgehen lassen.
Die nachfolgenden Generationen von Aktivistinnen wurden bereits in jungen Jahren politisiert, oftmals durch die eigenen Eltern und Großeltern, die bereits 2 bis 3 Dekaden in der Bewegung engagiert waren. Die Wolfgang Ehmkes und Eva Stegens. Lesen ohne Atomstrom-Autorin Hanna Poddick konnte sich so schon in der Schule der Unterstützung des eigenen Elternhauses sicher sein, wenn sie als angehende Abiturientin 2003 für Anti-Atom-Proteste gegen das Atommülllager in Gorleben ihrer Schule im bayerischen Schweinfurt fernblieb. Poddick begründete der Schulleitung schriftlich ihr Engagement.
In diesem offenen Brief möchte ich Ihnen darlegen, warum ich es für unbedingt notwendig halte, aktiv Widerstand gegen Castortransporte nach Gorleben zu leisten. Es ist meine Absicht, in der Woche vom 10.11.2003 bis zum 14.11.2003 ins Wendland zu fahren und folglich zu angegebener Zeit nicht am Unterricht teilzunehmen. Widerstand bedeutet nicht Gewalt. Dieser Punkt ist mir sehr wichtig, denn ich bin für gewaltlose Konfliktlösungen. Gemäß diesem Grundsatz werde ich mich an Protestkundgebungen und Demonstrationen sowie an Aktionen zivilen Ungehorsams beteiligen. Die Menschen haben Angst, zweifeln an der Glaubwürdigkeit von Regierung und Polizei und fühlen sich betrogen. Deshalb gehen sie auf die Straße und setzen sich gegen die Atomindustrie zur Wehr. Gerade im Wendland ist dieser Protest deshalb von solch einer Bedeutung, weil der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke nur möglich ist, solange der produzierte Müll abtransportiert werden kann. Mit diesem langjährigen Kampf möchte ich mich solidarisieren.
Die bewegte Republik. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt.
Auch für die verständnisvollen Eltern von Hanna Poddick war, wie für viele in den 70ern, die Literatur der Impuls, sich für den Kampf gegen die atomare Bedrohung zu engagieren. Was für Imke die 66 Erwiderungen waren, war für andere friedlich in die Katastrophe. Der Wälzer des Physikers Holger Strom umfasste 1000 Seiten. Der Autor bestand darauf, dass friedlich in die Katastrophe an Bundestag, Bundesrat, an die Gewerkschaften und Kirchen sowie VertreterInnen von Wissenschaft und Kultur, Stiftungen und Vereinen versandt wurde. Niemand sollte sagen können, das habe ich nicht gewusst.
Ein ebensolch publizistischer Meilenstein des Anti-Atom-Protestes war eine Dystopie des Zukunftsforschers Robert Jung, auf die er gekommen war, als er gesehen hatte, wie schwer bewaffnete PolizistInnen eine Demonstration von Anti-Atom-AktivistInnen zerschlugen. Jung musste unwillkürlich an Eugen Kogons Werk »Der SS-Staat« denken und erkannte im Deutschland der 70er Jahre den Atomstaat. Wenn Staat und Wirtschaft immer mehr einer großen Maschine gleichen und es nicht gestattet werden kann, dass man ihr Funktionieren stört, konstatierte der Zukunftsforscher, der fortan Schlagzeilen als Redner an all den Plätzen machte, wo Atomanlagen entstehen sollten. In Wühl, Gorleben, Wackersdorf.
Philosoph Günther Anders lieferte der Bewegung Argumente für ihre Radikalisierung, plädierte dafür, die Verantwortlichen für die Atompolitik konkret zur Verantwortung zu ziehen. Anders machte dafür Notwehr geltend, weil mit dem Betrieb der Atommeile ein Notstand herbeigeführt worden sei. Es ging ja darum, die Gefahr und die Gefährdenden effektiv zu gefährden.
Da sie uns pausenlos terrorisieren, könnte es geschehen, dass auch sie einmal pausenlos eingeschüchtert werden und sich in Acht nehmen müssen. Es gibt keine andere Alternative, als diesen Männern ausdrücklich mitzuteilen, dass sie sich nun einer wie der andere als Freiwild werden betrachten müssen.
Literarisch und musikalisch wurde die nukleare Apokalypse nach den Reaktorexplosionen in Tschernobyl noch mehr zum bestimmenden Thema. Besonders eindrucksvoll war das Jugendbuch »Die Wolke« von Gudrun Pausewang. Über 1,5 Millionen Exemplare wurden verkauft. Die Autorin hatte einen Gau in die Mitte Deutschlands verlegt. Pausewang gelang es, die großen Folgen der Katastrophe, Massenpanik, Flucht, Verstrahlung, Stigmatisierung der von der Strahlenkrankheit Betroffenen, ebenso zu schildern wie die persönlichen kleinen Dramen. Das Zurücklassen der Haustiere, den Tod des kleinen Bruders im Verkehrschaos der panisch Fliehenden und den Selbstmord enger Freundinnen. Das ging unter die Haut.
Auch Christa Wolf, die bedeutende DDR-Autorin, veröffentlichte 1987 eine Tschernobyl-Reflexion. Bei ihr erreichten die Nachrichten vom Gau ein kleines Dorf in Mecklenburg.
So setzten sich die Mütter vors Radio und bemühten sich, die neuen Wörter zu lernen. Becquerel, Halbwertzeit, Jod 131, Cäsium.
Svetlana Alexejewitsch schrieb in ihrem Featureband eine Chronik der Zukunft.
Tschernobyl ist ein Mysterium, das wir erst entschlüsseln müssen.
Für die belarussische Nobelpreisträgerin war der Gau von Tschernobyl der Beginn einer neuen Ära. Eine der Niederlagen des rationalen Menschen, wie sie in einem Lesen ohne Atomstrombuch später schrieb. Alexejewitsch hat zahlreiche Opfer getroffen, dokumentierte akribisch. Wie die Frauen von Tschernobyl ihre Männer, die am explodierten Reaktor eingesetzt waren, im Krankenhaus küssen und sich nicht von den verseuchten Objekten fernhalten, wie die Ärztinnen und Ärzte es ihnen dringend angeraten hatten. Mit tödlichen Folgen.
That you dare to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far. Höchst populäre Unterstützung für die Anti-Atom-Bewegung kam auch von MusikerInnen, die über Jahrzehnte immer wieder ein unüberhörbares Signal gegen die Atomkraft setzen. So entstanden schließlich auch die Anti-WAA-Wahnsinns-Festivals. Rockkonzerte gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf, die WAA. Organisiert vom kleinen, autonomen Jugendzentrum in der Oberpfalz.
Ein Beispiel für ganz Deutschland, wo sich überall vor Ort in unzähligen lokalen Initiativen zigtausende engagierten und Großes bewegten. Sie waren das Rückgrat der Bewegung. Stille HeldInnen allesamt, die auch den Festivalhöhepunkt in Wackersdorf realisierten. Das fünfte Anti-Wahnsinns-Festival 1986. Obwohl von der Stadt mit der ausschlaggebenden Stimme eines abtrünnigen jungen CSU-Ratsmitglieds offiziell genehmigt, unternahmen das bayerische Innenministerium und die Regierung der Oberpfalz alle Anstrengungen, es gerichtlich verbieten zu lassen.
Im Juli 1986 traten dann trotzdem 28 Stunden lang über 600 MusikerInnen auf, unter ihnen viele, die in der Folge noch zu großen Namen im Rock- und Popgeschäft werden sollten. Anne Heigis, Ulla Meinecke, Herbert Grönemeyer, Bab, Purple Schulz, Udo Lindenberg, Die Toten Hosen und Rio Reiser.
Als am späten Abend des zweiten Tages 100.000 Menschen zusammen mit Rio Reiser im Schein von Feuerzeugen Somewhere Over the Rainbow sangen, da hatte die Bewegung ihr Erweckungserlebnis, ihr Woodstock, schwärmte der Berliner Tagesspiegel.
Irgendwo in dem Regenbogen gibt es ein Land, von dem ich gehört habe, irgendwann mal in einem Wiegenlied.
Oft noch sollte sich in der Folge Politik und Kultur vereinen, wenn die Anti-Atom-Bewegung mobilisierte. So traten auch ein Vierteljahrhundert nach Wackersdorf, 2010 und 2011, bei den Menschenketten Hunderttausender zahllose MusikerInnen auf, über die Generationen hinweg. Von Rapper Jan Delay bis Blueslegende Abi Wallenstein. Musik.
Die Anti-Atom-Bewegung hat sich so ständig neu erfunden und ihre Aktionsformen an die neuen Herausforderungen angepasst. Zudem wurden über Jahrzehnte Dokumente ausgewertet, WissenschaftlerInnen befragt, sachkundige Expertisen zu komplexen Sachverhalten erstellt.
Es waren zigtausende, die ihre Kompetenz und ganz viel ihrer Zeit zur Verfügung stellten. Beharrlich, verlässlich, kontinuierlich. Oft ganz zurückhaltend, geradezu im Verborgenen und doch so unverzichtbar, entwickelten sie eine außerparlamentarische Bewegung, die ihresgleichen sucht.